Zeit einen Missionar in unserer Gemeinde, der uns etliches erzählte aus der Missionsarbeit in Afrika. Und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich dass er erzählte, wie ein Missionar überfallen wurde von einer Gangstertruppe, die plötzlich sich ihm in den Weg stellte. Und sie wollten Geld haben. Und da hat er gesagt, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das würde ich euch gerne geben. Ich würde gern zu euch kommen in euer Dorf und predigen. So ist es ja auch. Woher wollen Missionare Geld nehmen? Sie haben nichts zu verschenken. Sie sind angewiesen, dass sie etwas von uns auch bekommen. Und an dieser Stelle der Predigt ist es bei mir eingehakt. Darüber möchte ich gern predigen heute. Über diesen Satz, wie er hier vorn jetzt erscheint. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und ganz sicher gibt es Geschwister unter uns, die die Bibel schon etwas länger lesen, oder auch vielleicht andere, die diese Stelle kennen. Aus der Apostelgeschichte 3. Und ich möchte uns einmal diese Verse vorlesen. Apostelgeschichte 3. Und hier vorne sind jetzt schon die beiden wichtigen Verse zu sehen. Und sie werden gleich auch noch einmal im Text erscheinen. Und dann werde ich was zu dem unteren im Besonderen dann auch sagen. Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde. Also etwa 15 Uhr nach unserer Zeitrechnung heute. Es war Gebetszeit und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels da gesessen hatte und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Wir haben also hier vorn unser Thema, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Dann hilft also Petrus den Gelähmten beim Aufstehen, und was mich schon über Jahre lang an diesem Bibeltext begeistert, ist eben dieser Vers, der also Tätigkeiten beinhaltet. Sieben Dinge, wo man den Eindruck hat, hier explodiert jetzt dieser Mann. Was er vorher nicht konnte, und so scheint mir das auch Lukas aufgeschrieben zu haben wollen, was er vorher nicht konnte, das geschieht jetzt. Leben kommt in einen Körper, der es nie gekonnt hat. Gelähmt. Dieser Mann ist etwa über 40 Jahre, ein wenig später, hier im selben Kapitel, aber eben später, wird das Alter etwa angegeben. Über 40 heißt es. Können wir uns das vorstellen? Gelähmt, nie was tun können. Was da aus einem Menschen herauskommt. Ganz banal habe ich das für mich erlebt. Vielleicht kann jeder so oder etliche unsere die Geschichte nachvollziehen, als ich durch einen Schnupfen über Jahre nicht mehr riechen konnte. Da geht einem ja wirklich was verloren. das Essen schmeckt nicht mehr so und viele andere Dinge nicht. Und wo das dann plötzlich mal wieder kam, das war ein Genuss. Da hat selbst die Welt ganz anders gerochen um mich herum. Und die Straßendüfte, Abgase des Autos, die waren für mich wieder mal, na nicht was Schönes, aber ich nahm wieder am Leben teil. Also reindenken. Wenn jemand was bekommt, er wird beschenkt und nur noch so etwas. Das ist ja fantastisch, können wir nur sagen. Das hat natürlich für Petrus und Johannes tiefe Konsequenzen, die ganze Geschichte. Sie werden gefangen genommen, sie müssen sich wegen der Tat vor dem Hohen Rat verteidigen und die Gemeinde fängt an zu beten. Das heißt also, eine Krisensituation ist eingetreten, obwohl sie ja nur das Beste gegeben haben. Wahrscheinlich, wenn sie Gold und Silber gegeben hätten, wäre das gar nicht so dramatisch geworden. Aber nein, sie haben etwas getan, wo Anstoß genommen wurde. Aber die Gemeinde betete. Sie stand hinter ihren beiden Aposteln und sie bitten, Herr, tu noch mehr. Tu noch mehr. Lass es sichtbar werden, dass du der Herr bist. Es wird deutlich, wir lesen hier ab, die beiden hatten was zu geben, obwohl sie gar kein Gold und Silber hatten. Aber sie hatten was zu geben. Ich leite mal den Satz ganz volkstümlich ab. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Eine tolle Weisheit, ne? Aber es ist nun einmal so. Greif mal jemanden in die Taschen, der wirklich nichts hat. Ne? Er hat nichts. Wo steckt das Geheimnis? Das ist die Frage, die also sich aus dieser Geschichte ergibt. Wo steckt das Geheimnis, dass also Petrus und Johannes etwas hatten, was alle anderen eben nicht hatten? Ein wenig später steht hier in unserem Text, was seht ihr auf uns, als hätten wir den Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Ist ja interessant, Gold und Silber hat er nicht, das hat er gleich gesagt, aber nun sagt er noch dazu, das habe ich nicht vorhin vorgelesen, aber wir müssen es dazu nehmen aus dem gesamten Text, noch nicht mal aus eigener Kraft kann ich das. Und noch nicht einmal, weil ich so fromm bin. Damit will gesagt werden, die normale Volksfrömmigkeit bringt es nicht hervor. Also eigenes Vermögen scheidet auch aus wie alles Geld. Es hat ja immer schon Menschen gereizt, dass sie hinter Geheimnisse kommen. Unsere Welt heute, so aufgeklärt und so mobil sie ist und so durchdrungen sie auch ist und erkannt wird und erforscht wird, trotzdem möchte man an gewissen Dingen teilhaben. An irgendwelchen magischen Kräften. An irgendetwas, um gesund zu werden. Hauptsache gesund, das ist ja oft dieser Spruch. Und da haben wir schon ein wenig später in der Apostelgeschichte dasselbe Phänomen. Was wir heute auch wieder finden, da sieht der Zauberer Simon, wie der Apostel Paulus, überhaupt die Apostel, die Hände auflegen und da bekommen Menschen den Heiligen Geist. Übrigens, sehr interessante Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist gegeben wird, ist das sichtbar geworden. Warum ist das heute bei uns nicht mehr so sichtbar? Jedenfalls wird es deutlich, dass dieser Mann erkennt, die haben was zu geben, was ich nicht habe, obwohl er ein Zauberer, sprich ein Magier, ein okkulter Mensch war, der anderen auch etwas gegeben hat, aber das konnte er nicht geben. Und nun bietet er den Aposteln Geld und sagt, ich möchte das auch haben. Und dann heißt es sehr strikt, dass ihm also kein Anteil gegeben wird an dem, was hier die Apostel zu geben hatten, weil er nicht rechtschaffen vor Gott ist. Und ein wenig später noch, sagt Petrus direkt, und in keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Und jetzt bin ich bei einem Geheimnis. Wir haben Jesus zu geben. Wir haben Jesus zu geben. Und dieser Satz hier vorne macht es auch nochmal deutlich. Wer Jesus hat, kann Jesus weitergeben. Aber ich muss ihn haben. Ansonsten geht es eben nicht. Und noch einmal die Apostelgeschichte als Klärung, und das ist wesentlich, denn kein Wunder, kein Zeichen geschieht innerhalb der Heiligen Schrift, ohne dass es nicht auch erklärt wird. Und durch den Glauben an seinen Namen hat dieser, nämlich Jesus, ihn gesund gemacht. Das, was ihr hier erlebt, ist durch Jesus geschehen und nicht durch irgendeine magische Handlung, durch Okkultes, durch Dunkles, Teuflisches, sondern Jesus. Und damit leuchtet der Name Jesus auf und er steht als Überschrift über dieser Geschichte, er steht als das Geheimnis dahinter, wenn wir schon ein Geheimnis denn je draus machen sollten. Er ist es, der die Kraft gibt, jetzt in diesem Moment, dass Petrus es mit Vollmacht auch sagen kann. Jetzt aber zu uns. Ich möchte mal uns direkt fragen, was habe ich denn? Und das muss sich jeder persönlich fragen. Es geht um eine Bestandsaufnahme. Nämlich, was habe ich im materiellen Bereich zum Beispiel? Wir können ja jetzt die einzelnen Dinge abklopfen und uns mal fragen, was habe ich denn? Und da finden wir jetzt hier bei dem ersten Gedanken natürlich schon einen großen Unterschied. Gilt nicht für alle in diesem großen Maßstab, aber doch, es gilt generell für uns in Deutschland, vielleicht in Westeuropa. Wir haben Geld. Gold und Silber steht ja für das Materielle, steht für Geld. Uns fehlt es nicht. Gott sei Dank können wir sagen, wir können sogar noch viel abgeben. Deswegen können wir Missionare senden, deswegen können wir Hilfslieferungen geben und vieles mehr. Aber das unterscheidet uns zwischen der Kirche der Armen, die wir im Neuen Testament sehr häufig angesprochen finden oder überhaupt dargestellt finden, und eben uns. Und wenn das so ein Riesenunterschied ist, frage ich mich, was hängt da dran? Wir sind eben nicht mehr die Kirche der Armen, sondern wir sind die Kirche der Reichen. Was macht Geld mit uns? Diese Frage sei einmal erlaubt. Was macht Geld mit uns? Ich will das nicht weiter ausführen, aber die Frage, denke ich, ist spannend, sonst komme ich zu den anderen Punkten nicht, die ich unbedingt auch noch habe. Aber das ist eine wesentliche Selbstprüfungsfrage. Was macht Geld mit mir? Oder was hat es aus mir schon gemacht? Und interessant, ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag über das Geld gehalten. Es ist ja unwahrscheinlich. Die Bibel spricht mehr, ich könnte es noch genauer sagen, das Neue Testament, mehr vom Geld als von vielen, vielen anderen Themen. Das Geld ist Jesus zum Beispiel von etwa 32 Gleichnissen, die insgesamt erzählt werden, jedenfalls 16 Mal wert, dass es darin vorkommt. Immer Geld. Es wird das Thema Haushalterschaft angesprochen und vieles, vieles mehr. Geld spielt die wesentliche Rolle in unserem Leben, neben Gesundheit, Krankheit natürlich, aber das ist das Entscheidende heute. Also was macht es mit uns? Vielleicht haben wir deswegen so wenig Vollmacht. Jemand hat die katholische Kirche angefragt und hat gesagt, weil sie so reich ist, hat sie auch nichts Geistliches mehr zu geben. Das Urteil maße ich mir nicht an, aber ich wollte es nur auch eingeflochten haben, weil mich das auch zum Nachdenken brachte. Haben wir denn noch was zu geben? Prüfen wir mal, wie reich wir sind. Das Zweite, was habe ich denn im natürlichen Bereich? Im natürlichen Bereich meines Lebens, was mir also mitgegeben ist als Geschöpf Gottes, nämlich die Dinge, die mir von Natur gegeben sind. Jeder hat etwas zu geben. Einer diene dem anderen, heißt es im Neuen Testament. Du bist von Gott beschenkt. Du hast einen Charakter, du hast ein Wesen, wir teilen uns mit. Was hast du denn da zu geben? Wir wissen, es gibt die extrovertierten, die introvertierten Menschen, also die nach innen gekehrten Menschen, die werden sich gar nicht so mitteilen. Was kann ich mitgeben von den Schätzen, die mir Gott letztlich gegeben hat? Freude, Leid teilen, dem anderen die Hand halten, dem anderen zur Tat mitschreiten, damit etwas geschieht. Und die wichtigste dritte Frage: Was habe ich im geistlichen Bereich? Und das ist eine wahrhaftig schwierige Frage. Nach welchem Maßstab muss ich denn das messen, was ich im geistlichen Bereich habe? Wie ist mein Glaube gestaltet, gewachsen? Kann ich Glaube in Säcken, in Tüten abmessen? Das weiß ich nicht. Das wird auch schwer zu beantworten sein, die Frage. Und dennoch, glaube ich, muss jeder in sich hineinhorchen. Was habe ich denn? Was habe ich wirklich geistlich? Und ich denke, da ist es gut, auch mal Schwestern und Brüder in der Gemeinde zu beobachten, zu sehen, was hat der geistlich. Menschlich kennen wir ihn, hat er ein paar Macken, ein paar Schrullen. Keiner ist vollkommen, aber was hat er geistlich? Und auf diese Frage hin werden wir auch bei Paulus stoßen. Wir gucken nun nicht mehr nur nach dem Fleisch den anderen an, im Korintherbrief sagt das, sondern wir beurteilen ihn vom Kreuz her, von dem, was Christus aus ihm gemacht hat. Und das ist des Blickes wert und des Abguckens wert. Ungeniert kann dann am Ende, nicht am Ende, sondern im Epheserbrief Paulus sagen, werdet meine Nachahmer. Macht das so wie ich, guckt auf mich und dann macht's nach. Wir brauchen menschliche Vorbilder, wir brauchen in der Gemeinde geistliche Menschen, an denen wir uns was abgucken können. Ich sage gern dazu, wir brauchen in unseren Gemeinden Väter und Mütter. Es ist verloren gegangen. Wir reden heute mehr von Management. Wir reden mehr vom Coachen und was da alles so ist. Für mich sind das kein Ersatz. Ich suche in den Gemeinden nach Vätern und Müttern und gebe unumwunden zu, ich möchte gern ein Vater in Christus werden. Meine Frau weiß, wie weit ich da noch weg bin, aber das ist mein Ziel, mein geistliches Ziel. Und wenn wir keine geistlichen Ziele mehr haben, was wir erlangen und ergattern wollen, dann sieht's mager aus. Also was hast du? Hast du ein geistliches Ziel? Bist du mit deinem Beten okay, übereinstimmt mit dir selbst? Mit deinem strikten Nachfolgen dem Herrn Jesus Tag für Tag auf Arbeit, mit deinen Freunden, lebst du ein natürliches Leben? Ist das, was also geistlich bei dir schon gewachsen ist, so natürlich schon geworden, dass es dir leicht fällt, ein Zeugnis zu geben? Versteckst du dich gern? Ist dir Glaube in der Öffentlichkeit unangenehm? Das sind alles Prüfungsfragen, die dort mit hineingehören. Der erste Gedanke, den ich jetzt in uns festmachen möchte, denn es ist die Frage nach dem Geheimnis. Nach dem Geheimnis, wie kann ich fest werden geistlich? Was muss ich denn haben geistlich? Der erste Gedanke also, wir müssen in Jesus bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn Petrus dort normal nur zur Gebetszeit gegangen wäre, ohne dass er tatsächlich mit Jesus gegangen wäre, mit Jesus gelebt hätte, dann wäre dieser Satz an ihm eben nicht wahr. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. An Jesus hängen bringt Frucht. An Jesus nicht hängen bringt keine Frucht. Wer Jesus hat, kann Jesus geben. Wer Jesus nicht hat, kann ihn nicht geben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So eindrücklich ist, um uns herum sind viele Weinstöcke. Wir können sie alleweil betrachten. Hoffentlich denken wir auch daran, an diesen Weinstock und ich bin die Rebe. Und es kommt darauf an, Frucht zu bringen. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern aus Liebe zu meinem Herrn. Der zweite Gedanke, Jesus-Leute wissen um ihr Geschenk in Jesus. Sie wissen um ihr Geschenk. Hier so ein Bild möglicherweise, ja Herr, ich weiß es. Es kommt der Strom von oben, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit und wir haben empfangen. Wisst ihr, man muss sich nur einmal auf die Suche machen, was wir geistlich empfangen haben. Ich hoffe, ihr merkt, ich rede darüber, was habe ich geistlich. Wer geistlich nichts hat, kann nichts geben. Aber wir sind permanent Beschenkte. Gott hat uns permanent, dich und mich, beschenkt, reich gemacht. Und jetzt könnte ich zig Bibelstellen anführen, die das deutlich machen. Römer 8, 32, stellvertretend also dafür einige. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Steht ihr? Wir kommen uns manchmal so mickrig vor. Wir kommen uns manchmal so klein vor. Lieber Gott, mich hast du vergessen. Ich bin eh nichts wert. Ich bin nicht der Richtige für dich. Wer sagt denn das? Da hat mir einer was eingeredet. Ich rede es mir selber ein. Der Feind redet es ein. Nein, übermäßig beschenkt. 2. Korinther 8, Vers 7. Wie ihr in allen Stücken reich seid, sagt Paulus den Korinthern, die so unvollkommen waren und die dem Paulus eins übergezogen hatten, auf ganz verschiedene Art und Weise mit Worten. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und der Liebe. Hier zählt das also auf, was er unter Reichtum versteht. Wir haben es doch in euch erweckt, sagt er. So gebt es nun reichlich weiter als Wohltat. Geistlich Leben bringt geistliche Wohltat, also auch für andere. Eine logische Folge. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Reich gemacht in Christus. Soweit sind wir noch nicht. Der dritte Punkt ist ein bisschen zeitig. Ich bin immer noch beim Reichtum. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Wir sind manchmal so, dass wir sagen, ich habe nichts, ich bin nichts und es geht nicht. Alles beschenkt. Was ich uns allen heute auch nochmal bitte ans Herz lege, ist, wir müssen mit dem Wort Gottes leben. Wer sich nur die Häppchen immer rausschneidet aus der Heiligen Schrift, der lebt zu kurz. Ich lebe jetzt eine ganze Weile mit einem Bibelwort, und das muss man. Man muss mit einem Wort leben. Und es muss Kraft geben und stärken. Und es tut's auch. Aus der Bergpredigt, wo es ums Gebet geht, dass wir beten sollen, im Kämmerchen beten sollen, aber dass wir auch nicht plappern sollen wie die Heiden, sondern euer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Und dieser kurze Satz, den habe ich in einem Buch gelesen, mein Vater weiß. Mit diesem Satz lebe ich jetzt eine ganze Weile. Er ist so trostvoll und geht ins Herz, weil wir eben manche Nöte zu tragen haben. Und das hat mich in einer Predigt, die ich dazu gelesen habe, da kam das eben so mutig gemacht. Mein Vater weiß. Beten ist nicht zum Informieren da, sondern er weiß es. Sondern Beten ist dafür da, dass wir neu vertrauen. Wieder neu es ihm in die Hände legen und ich sage ihm mit den Problemen, die wir haben und die wir mittragen mit anderen Menschen, mein Vater weiß. Leben mit einem Wort. Nur Bibel lesen im Sinne von wieder vergessen, das bringt nicht viel. Ja, uns steht es an, ihr lieben Schwestern und Brüder, im geistlichen Bereich auch geistlich zu denken. Im Bewusstsein des Reichtums zu leben, im Bewusstsein der Kraft Christi auch zu handeln. Leben aus der Fülle, jetzt kommt dieser Punkt, das ist für uns das Programm. Leben aus der Fülle. Wie heißt es so schön in Johannes 1, 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen. Jetzt kommt dieser Unterpunkt, von seiner Fülle haben wir alle genommen oder empfangen Gnade um Gnade. Der Johannes beginnt sein Evangelium programmatisch und fügt dieses hier ein, von seiner Fülle. Jesus kam zu uns, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und von all dem, was er uns geworden ist, haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das heißt also, Welle um Welle. Stellt euch eine Quelle vor, wer schon mal so davor gestanden hat, da gluckst es immer heraus. Das ist beeindruckend, das gluckste. War mal an der Elbquelle, da ist das so etwas, es gibt ja viele Quellen dafür, die Elbe, aber immerhin die eine, da gluckste es immer so raus, wupp, 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 ein Stoß nach dem anderen. Daran dachte ich, wo ich das hier las. Gnade um Gnade, Welle um Welle. Wie könnte denn die Umkehrung des Satzes heißen, von dem geistlichen Reichtum? Wir gucken uns das mal an. Da könnte man etwa das so umschreiben, aus meiner Leistung habe ich hervorgebracht, Werke um Werke, Erfolg um Erfolg, Verdienst um Verdienst, Ehre um Ehre, Anerkennung um Anerkennung. Eine völlige Umkehrung. Aber genau das ist der Stil heute, mit dem wir im Fernsehen konfrontiert werden, mit dem wir auf Arbeit konfrontiert werden, der heute Lebensstil von Menschen geworden ist. Ich. Und ich wurde erinnert an mein Gedicht aus der Schulzeit, das wir lernen mussten, Goethe, Prometheus, hast du nicht alles selbst vollendet, heilig, glühend Herz. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch gelernt wird. Wohl dem, der es nicht muss, aber... Steht ihr, und nun stehen wir in dem großen Konflikt, dass uns die Welt was einhämmert, dein Erfolg macht es, und das kriegen wir von allen Firmen immer wieder auch so gesagt, und für die Welt ist da ja auch was dran, aber nicht für uns. Aber nicht für uns. Dann regiert uns nicht mehr die Gnade, dann ist nicht mehr die Gnade uns Geschenk als Geschenk da, sondern nur noch als Leistung. Von seiner Fülle haben wir genommen. Fülle. Immer neue Fluten, immer neuer Gnadenstrom. Das ist es, was wir bekommen. Aber jetzt kommt noch eine Erweiterung, die ich anfügen möchte. Und zwar die Erweiterung aus diesem Satz hervor. Und das ist eigentlich logisch. Unten habe ich es mal extra aufgeschrieben. Da steht jetzt also aus der Gnade, die im Griechischen Charis heißt. Charismatische Gemeinde. Das sind alles die Begriffe, die wir heute kennen. Also Charis ist Gnade Gottes. Aus dieser Gnade strömt zwangsläufig das Charisma, die Gnadengabe, und fließt dann wieder zurück zur Ehre Gottes. Wer also beschenkt ist, bekommt auch immer nach der Heiligen Schrift, nach dem Neuen Testament, eine Gnadengabe, mehrere Gnadengaben. Er bekommt etwas geschenkt, nämlich zur Ausführung dessen, was Gnade nun auch in meinem Leben bewirken soll. Wir haben vorhin noch das Wort vielleicht im Ohr, nun gebt es als Wohltat weiter. Gnadengabe weitergeben, Charisma weitergeben, ist Wohltat weitergeben zum Gemeindeaufbau, zum Segnen, zum Heilen, zum Helfen, zum Dienen. All das, was ihr auch mit Leben, mit Vision gelernt habt, unter dem der Rubrik Dienen. All das, Gnade bewirkt also Reichtum in meinem Leben, der wieder fließt durch das Charisma hindurch. Und Charisma ist nicht für uns, sondern zum Weitergeben und zur Ehre Gottes. Damit schließt sich also wieder dieser Kreis. Überreich beschenkt, um nun zu praktizieren, die Wohltaten, die Geschenke Gottes weiterreichen, was wir haben. Und dann sind wir bei dem Satz, Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Satz, der ja wirklich auch strömt regelrecht. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Und nun praktisch, als letzten Gedankengang, fangen wir an. Wenn wir auch heute nicht sagen können, steh auf, was ich aber habe, das gebe ich dir. Und jetzt habe ich nun meine lange Einleitung gehalten mit der Frage, was habe ich? Was kann ich weitergeben? Und jetzt müsste es ganz praktisch werden. Was kann ich denn weitergeben? Nein, Jesus erwartet nicht, dass du auch jetzt zu einem Gelähmten, zu einem Kranken hingehst, ich heile dich jetzt. Das geht eh nicht so. Ich sagte vorhin, Petrus hat ganz sicherlich den Impuls gespürt von Jesus, jetzt ist das dran, jetzt hast du Vollmacht, jetzt kannst du das. Petrus hat auch nicht alleweil geheilt, Paulus auch nicht. Nein, es waren immer die Impulse, die gottgegebenen heiligen Minuten, Sekunden, wo das dran war, auch nicht in Dauererscheinung, sondern immer nur als Zeugnis, das ist es. Aber für uns, was kann es für uns heißen? Was ich aber habe als erster Gedankengang, hier hast du meine Vergebung. Ich bin zigmal zum Tempel gegangen, sprich in die Gemeinde hier in Hemsbach. Zigmal bin ich hingegangen in diese Gemeinde. Aber ich habe dir immer meine Vergebung vorenthalten. Ich habe dich gesehen. Wir haben Kontakt gehabt, wenn auch aus der Entfernung. Wir konnten uns da nicht mehr so richtig riechen. Es war nicht unsere Sache. Dann will ich dir heute aber sagen, weil ich zur Gebetsstunde gegangen bin, sprich Gottesdienst, sprich zu etwas anderem, ich bitte dich um Vergebung. Im Namen Jesu von Nazareth, hier hast du meine Vergebung. und im Innerlichen vielleicht endlich meine Vergebung. Wir entbinden den Menschen, wo ich ihn gebunden habe. Und glaubt mal nur, unsere Gemeinde ist sehr anfällig für Nichtvergeben, für Nichtversöhnen. Christen haben manchmal tatsächlich eine Merkwürdigkeit. Steht alles im Wort Gottes, aber praktizieren tun sie nicht. Da hält sich in einer Gemeinde der Krieg, der Unfrieden, und es wird keine Vergebung gewährt. Wer nur lang genug in der Gemeinde ist, der weiß es. Der nächste Gedanke, der vielleicht dran wäre: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Hier hast du meine Liebe. Irgendwie hatte ich kein Interesse an dir. Irgendwie war das alles fern. Aber dann habe ich das und das gehört von dir. Dann habe ich das und das erfahren. Und nun ist Schluss damit. Ich will ganz auf deiner Seite stehen. Und das heißt, mich um dich kümmern. Ich will für dich da sein. Ich will im Gebet an dich denken. Hier hast du meine Liebe. Im Namen Jesu von Nazareth, hier hast du sie. Ich sehe dich und liebe dich mit den Augen und Händen Jesu. Der nächste Gedanke: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und nun anders als im Bibeltext. Ist doch logisch, ne? Es wäre ja dumm, wenn wir jetzt nicht auch diese Variante hätten. Hier hast du 50 Euro im Namen Jesu, weil du es brauchst, weil ich merke, es wird knapp bei dir, weil ich merke, das ist jetzt dran, der Herr Jesus hat mir einen Tipp gegeben. Wisst ihr, ich komme aus einer DDR-Welt, wo wir das gelebt haben, praktiziert haben, ich muss es einfach so sagen. Die Solidarität unter uns war anders als das, was ich hier erlebe. Hier ist ich auch in unseren Gemeinden, manchmal jeder selbst der Nächste. Man guckt gar nicht dem anderen wirklich in die Augen nach seinen Bedürfnissen. Man geht immer davon aus, Geld ist doch eh da. Das ist ein Trugschluss. Und manche haben es wirklich und könnten ganz locker einen guten Liebesdienst mit 50 Euro, vielleicht auch mehr oder weniger, das sind ja nur ein Angebot, aufmerksam werden. Ich habe dich übersehen in deiner Not, aber nun im Namen Jesu von Nazareth, hier hast du 50. Muss ich ja nicht bekannt machen. Ein Kuvert über einen Mittelsmann, was auch immer. Was die Linke da tut, muss die Rechte nicht wissen. Wir kennen das alles biblisch, das ist egal. Das nächste: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Hier hast du meine Gebete. Wisst ihr, wie selbstsüchtig wir beten können? Wir denken nur an mich. An uns. Und man hat so einen kleinen Gebetshorizont. Und dabei bittet Paulus, betet, helft mir kämpfen für das Evangelium, für die Sache Gottes, für das Reich Gottes. Und dort sind kranke Geschwister, hier ist es. Aber wir kreiseln nur oftmals um uns. Die Ich-Form meiner Gebete, die ist sehr verdächtig. Ich, ich, ich. Nein, das ist es nicht. Es muss mir auch das andere in den Blick kommen. Im Namen Jesu von Nazareth, hier hast du meine Fürsprache. Ich will für dich beten. Nehmt euch doch noch mal einen vor die neue Woche und sagt, ich bete für diesen oder für jenen. Das ist die Woche dran. Und ich stelle mal anderes zurück. Macht euch eine Notiz zum Frühstück in euren Losungsbuch oder was immer ihr als hoffentlich noch aufschlagt zur Andacht. Dann nehmt den Namen da rein. Nein, Gott erwartet nicht eine halbe Stunde Gebet, sondern die Namensnennung. Vater, ich habe ihn lieb und ich bringe ihn dir. Und wir haben genug Nöte und Dinge in der Gemeinde, die wir bringen. Und nun tust doch im Namen Jesu von Nazareth. Bete. Und das Letzte: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Hier hast du meinen Segen. Natürlich muss man Segen vorher selbst haben, das ist klar, aber Segen weitergeben ist an so vielen Stellen der Bibel einfach, das geht gar nicht anders. Wer nicht segnet, der gibt eben nichts. Warum segnen wir so wenig? Wie macht ihr Eltern das, ihr jungen Eltern? Habt nicht den Überblick, ist auch egal. Aber ich denke, segnet eure Kinder, wenn sie in die Schule gehen. Nicht nur ein Küsschen bis nachher, sondern legt doch die Hände auf, die Schultern auf den Kopf eurer Kinder. Das haben wir so gemacht und es war ein Ziehen lassen. Wenn man einen mit Segen ziehen lassen kann in die Welt, in die Schule, auf die Arbeit, dann weiß man, ach, Jesus ist da, er behütet, er legt seine Hände da auch drauf. Das ist nicht Magie, sondern das ist Segnen. Segnen und Gott stellt sich dazu. Nimm doch die anderen Gelegenheiten auch wahr. Wisst ihr, in unserem Gemeindeleben machen wir so wenig wahr, was Gott uns gegeben hat. Auch hier in der Gemeinde, wir in unseren Gemeinden, wie wenig kommen zum Segnen. Vielleicht wäre hier in der Gemeinde mal ein Segnungsgottesdienst dran. Ganz ungezwungen, wir machen aus allem so eine Liturgie, so ein Eck daraus. Hier sind doch bestimmt Brüder und Schwestern, die segnen können. Und es sind welche da, die sich segnen lassen möchten. Segne mich, Schwester und Bruder. Und die Verantwortlichen sagen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ich segne dich. 3 Sätze mehr noch dazu ist gut, denn wir wissen umeinander, in welcher Form wir dann auch segnen können. Ja, der letzte Punkt macht nur deutlich, setz ein, was alles noch dazugehört. Reich, reich, ich muss hier abbrechen, weil die Predigt sonst wirklich sehr lang wird. Aber hier könnte man noch viele Gedanken dran setzen. Schwestern und Brüder, ich schicke euch in die neue Woche mit diesen Gedanken. Was hast du? Prüf dich selber. Und dann nimm aus dem Reichtum der Fülle Gottes Gnade um Gnade. Dann mach daraus ein Charisma oder es entsteht letztlich selber. Und dann beschenke deine Gemeinde, beschenke dir die um dich herum sind, deine Arbeitskollegen, deine Leute, denn du hast etwas zu geben. Im Namen Jesu von Nazareth sende ich euch in die neue Woche mit dieser Gnadenfülle, die in euch ist. Amen.